Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier sind wir wieder für euch. Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast am Montag nach der Bundestagswahl. Und ich sag's mal so, ähnlich wie am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga gab es auch bei den Wahlen keine großen Überraschungen. Und da wir ja ein Fußball-Podcast sind, würde ich vorschlagen, lassen wir Politik Politik sein und sprechen über die schönste Nebensache der Welt, Fußball. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass wir mal wieder komplett vollzählig sind. Grüß dich Fabi, grüß dich Sören.
Ja, hallo zusammen.
Ja, da muss er noch ein bisschen reinkommen, der Sören, so oft wie er dieses Jahr schon nicht dabei war. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Diesmal nicht aus dem sonnigen Meerbusch, sondern dem, wenn ich aus dem Fenster gucke, stark bewölkten, leicht regnenden Oberhausen-Ruhrgebiet, tatsächlich aus dem Herzen des Ruhrgebiets, bin ich dazugeschaltet.
Ich wollte das schöne Wetter von letzter Woche noch aufgreifen, Fabi, ob das heute quasi ein Zeichen ist auf die Bundestagswahlen gestern, ob der Himmel weint und Trauer trägt.
Also man weiß es nicht. Ich sag dir jetzt mal eins, für das, dass du das Thema nicht ansprechen willst, erwähnst es ziemlich oft.
Das war's
mir
für heute.
Ist es eigentlich recht egal mittlerweile. Ich habe es auch wenig verfolgt. Von daher können wir gerne über die Themen sprechen, die auch richtig Spaß machen.
Gut, aber erstmal würde ich vorschlagen, mach mal mit den Themen weiter, die für dich letzte Woche zumindest noch nicht so viel Spaß gemacht haben. Kleiner Rückblick, ganz kurz, Fabi. Champions League, letzter Spieltag, die Bayern zu Hause nur so hochgesprungen, wie sie mussten.
Also am Ende des Tages hat es schon Spaß gemacht, weil ich finde, Champions League hat immer was Besonderes, vor allem auch wenn dann der eigene Verein noch spielt und es ist ja alles gut gegangen. Und vielleicht darf ich einmal ganz kurz 30 Sekunden ausholen.
Ja, klar.
Also ich bin ja tatsächlich ja ziemlich, wie sagt man, ein Warmduscher, wenn es um Temperaturen geht. Das heißt, mein Sport ist im Moment ausschließlich auf Fitnessstudio bzw. Indoor verlegt. Und wenn ich dann auf dem Laufband oder auf dem Trimmdichtrad sitze, dann muss ich mir immer auf dem iPad irgendwas angucken. Und tatsächlich gucke ich mir gerade eine Sportdoku über Real Madrid an. Und da ging es oder geht es unter anderem um die letztjährige Champions League-Saison. Gruppenphase, Achtelfinale gegen Leipzig, wer sich noch erinnern kann. Dann kamen die Duelle gegen Bayern München. Und wenn man da zurückdenkt und das auch nochmal wirklich vor Augen geführt bekommt, stellt man fest, dass es vor allem Top-Mannschaften gibt, die später dann zum ganz großen Triumph, ja, wie sagt man da, gekommen sind, die sich durchaus in den frühen Phasen der Champions League immer sehr, sehr schwer getan haben. Ja. Und deswegen bin ich ja nach wie vor auch noch so, sollten wir Leverkusen ausscheiden, wovon ich schwer ausgehe, dann interessiert es keinen mehr, wie wir gegen Celtic weitergekommen sind,
das
um das Thema abzuschließen.
Das stimmt. Ja, und gleiches kann man
vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Also war es gleichzeitig auch noch eine Empfehlung für die Doku, ja?
Kann ich nur empfehlen. Wird einmal mehr dieser Mythos Real Madrid tatsächlich beleuchtet. Es geht auch um einzelne Spieler. Für jeden, der Fußball interessiert ist, kann ich es nur empfehlen.
Okay.
Wirklich eine sehr gute Doku.
Gut, Sören. Und dann lass uns noch kurz blicken auf Borussia Dortmund, wenn es danach geht, was Fabi gerade gesagt hat. Müsste der BVB ja auch ziemlich weit kommen, wenn sie sich erst in den nächsten Spielen noch weiter steigern.
Ja, ich über das Rückspiel gegen Sporting, glaube ich, brauchen wir nicht großartig sprechen. Außer, dass es ja gerade auch für die Fans, die dann im Stadion waren, eine Frechheit war, die Art und Weise. Jetzt ja, hat man vielleicht sogar so ein bisschen freilos, würde ich mal frech behaupten gegen Lille und das muss eigentlich jetzt schon das Ziel sein, dann auch ins Viertelfinale zu bekommen, wenn du so ein ja vermeintliches Losglück hast als deutsche Mannschaft. Auch wenn du in der Krise steckst, erwarte ich schon, dass du dann auch so eine Mannschaft dann bezwingst.
Genau, gut. Hat ja allgemein das Achtelfinale ein paar schöne Partien für uns auf Lager. Ne? Der Klassiker dann in Madrid, Real gegen Atletico. Dann haben wir noch die Bayern natürlich, Fabi hat es angesprochen, deutsches Duell gegen Leverkusen. PSG-Liverpool kann man sich bestimmt auch ziemlich gut angucken. Ja, und dann haben wir noch die einzige italienische Mannschaft, die übergeblieben ist, gegen Feyenoord. Ja, und die anderen Spiele, da werden wir dann einfach in der nächsten Woche mal drüber sprechen, wenn es dann losgeht.
Aber also ich muss vielleicht noch eine Sache ganz kurz dazu sagen. wenn man so die Spiele, die man unter der Woche in der Gruppenphase hatte, wo ich wirklich teilweise echt begeistert war, weil man Dienstag, Mittwoch, man hatte immer die Auswahl zwischen ein, zwei, drei Top-Spielen, die stattfanden. Muss ich ehrlicherweise sagen, wenn man rein von den Namen her geht, finde ich die Achtelfinalpaarungen nicht so klangvoll, wie ich es eigentlich vermutet hätte, als die neue Champions League in der Art und Weise gestartet ist. Liegt aber natürlich auch daran, dass der ein oder andere Top-Verein mittlerweile raus ist und auch teilweise keine gute Gruppenphase gespielt hat. Also vielleicht liegt es eher daran.
Wird sich wahrscheinlich der
viele Underdogs auch noch dabei.
Wird sich wahrscheinlich der ein oder andere große Verein dann in der kommenden Saison auch in der Gruppenphase vielleicht dann doch mal ein bisschen mehr anstrengen. Siehe zum Beispiel AC Milan. Ne? Gut, dann haben wir noch eine schlechte Nachricht. Die Heidenheimer sind ausgeschieden nach Verlängerung in Kopenhagen. Ziemlich ärgerlich. Damit geht es da nicht weiter in der Conference League. Und jetzt ist wieder Alltag angesagt gewesen, Freitagabend. Der SC Freiburg hatte Werder Bremen zu Gast hören und die Freiburger, die zuletzt die letzten drei Spiele Dienstag Vorschrift jeweils mit 1-0 gewonnen hatten, hatten richtig Bock auf Tore schießen am Freitag.
Ja, 5-0, auf dem besten Weg aktuell, um in die Champions League zu kommen. Also das ist wirklich Wahnsinn, was in Freiburg so sich in den letzten Wochen getan hat. Die hatte ich persönlich nicht unbedingt auf dem Zettel, wenn es noch um die Champions League Plätze geht, aber sie machen es gut. 5-0, ich glaube, in der Höhe dann auch spätestens nach der zweiten Halbzeit absolut verdient. Muss schon sagen, dass Bremen in der ersten Halbzeit eigentlich auch mit Fußball gespielt hat. Sie hatten den Elfmeter von André Silva, den sie verschossen haben, dann hätte es 2-1 gestanden kurz vor der Halbzeit. Das hätte das Spiel vielleicht nochmal ein bisschen gedreht, aber in der zweiten Halbzeit war Bremen ja total verunsichert, überhaupt nicht da. Und dementsprechend hat Freiburg verdient die drei Punkte geholt. Und Bremen, glaube ich, muss sich langsam ein bisschen von den Ambitionen, die sie auch hatten, nach der Winterpause europäisch dabei zu sein nächste Saison, verabschieden, wenn sie solche Spiele aktuell zeigen, wie jetzt gegen Freiburg.
Du sprichst es gerade an, dieses Jahr noch nicht so wirklich angekommen in der Liga. Jetzt achtes Spiel in 2025, schon 5 Niederlagen. Der Abwärtstrend ist zu erkennen und ich glaube, das war dann vor Jahreswechsel ein ziemlich gutes Hoch, was die Bremer erwischt hatten. Aber da hat man sich vielleicht so ein bisschen, im sicheren gefühlt. Auf der sicheren Seite gefühlt, dass das immer so weitergeht, aber ohne harte Arbeit geht es halt nicht. Und wenn man so liest und hört schon, dass dann sowohl die Abwehr als auch die Offensive dann gegenseitig schon die Schuld zuweist, woran es denn gelegen hat, dann ist das immer kein gutes Zeichen, Fabi.
Nee, ein rabenschwarzer Tag für die Bremer. Muss aber auch fairerweise dazu sagen, klar, die Freiburger haben es gut gemacht. Waren aber auch, es war jetzt nicht gerade so, dass es die Torchancen in Hülle und Fülle gab, glaube ich, wenn ich so das Spiel rückwirkend so durch den Kopf gehen lasse, sondern war super effektiv oder effizient, je nachdem, wie man es nennen will, auch von den Freiburgern, die damit eigentlich das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit wirklich in ruhigen Fahrwassern so ein Spiel über die Runden gebracht haben. In der Höhe dann auch am Ende verdient und für die Bremer, ist schon auch in einer gewissen Hinsicht ein bisschen bitter, weil man hat ja Qualität hinzubekommen jetzt in der Wintertransferperiode, die sich aber schon eigentlich seit zwei, drei Wochen nicht wirklich zeigt, wenn man mich fragt.
Das stimmt. Ein Mann, der dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat, letzte Woche noch kläglich gescheitert am Elfmeterpunkt, Vincenzo Grifo, Sahnetag erwischt. Und ich glaube, in jedem anderen Verein hätte er die letzten Wochen dann schon ziemlich arg Kritik gekriegt und hat es jetzt die Woche im Interview auch nochmal bestätigt, dass der Verein ihn aufgefangen hat, wie eine Familie für ihn ist und dass er daher auch wieder Kraft geschöpft hat und dann auch sofort wieder solche Spiele liefern kann. Und dann vielleicht noch nur Atubolu jetzt über 400 Minuten ohne Gegentor.
Ja. Vierter Elfmeter hintereinander,
den er Komm, gehalten hör hat. Auf jetzt. Jetzt ich weiß schon, was kommt.
Nein, ich verrate es erst am Schluss der Folge.
Okay. So, und greift das schon fast vor. Gut, dann würde ich sagen, die Samstagskonferenz war ja jetzt nicht so gepickt mit den Top-Teams und waren ja auch nur 4 Spiele. Ich würde sagen, wir hangeln uns heute mal von Tabellenkeller nach ganz oben, Sören. Und ich würde sagen, wir starten mit einem positiven Ergebnis eigentlich für den VfL Bochum unterm Strich.
Ja, Tabellenkeller trifft ja nicht mehr ganz so zu, zumindest die rote Laterne für den VfL. Die haben wir ja abgegeben. Du sprichst das 1-1 in Wolfsburg an. Ich glaube, der VfL hat ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Den Auftritt gegen Dortmund aus der Vorwoche absolut bestätigt. Ja, ich würde schon sagen, in der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, wobei der VfL auch die ein oder andere Torchance hat. Man muss wirklich sagen, dass sich die Mannschaft jetzt auch gefunden hat. Gerade das Mittelfeld, muss ich sagen, mit Kraus, Sissoko und Bero vielleicht, ja, mit das Beste, was der VfL dann eben auch aufstellen kann, hat sich dann in der zweiten Halbzeit belohnt mit dem Treffer von Masovic. Ja, und dann war es über weite Phasen, auch in der zweiten Halbzeit, eigentlich wirklich ein super Auftritt. Und im Endeffekt muss man sich vorwerfen lassen, dass man eben eine Standardsituation nicht gut verteidigt hat oder unglücklich verteidigt hat. Und dann hat ja Wolfsburg ausgeglichen. Unterm Strich vielleicht wirklich, wenn man es richtig positiv sehen will, sind zwei verlorene Punkte, weil der VfL super gespielt hat. Aber den Punkt nimmt man auf jeden Fall mit. Vor allen Dingen die Art und Weise, glaube ich, macht Mut jetzt für die kommende Woche, wenn es dann gegen Hoffenheim geht.
Fabian, der VfL Wolfsburg ist mal wieder zu spät aufgewacht, ähnlich wie vor 2 Wochen gegen Kiel das 2-2, jetzt gegen Bochum. Unterm Strich, glaube ich, kann man sagen, definitiv gegen die Gegner 4 Punkte liegen gelassen.
Vielleicht ist es aber auch die Art von Gegner, die es einfach so schwierig macht für Wolfsburg in einer gewissen Hinsicht. Würde ich fast mal ja, davon ausgehen, dass man das vielleicht auch intern bei ihnen so bespricht. Das ist natürlich klar, aus Sicht des VfL stellst du dir natürlich vor, dass du gegen jemanden aus dem Tabellenkeller die 3 Punkte holst und noch näher oben dran rückst. Muss aber auch fairerweise sagen, dass es die Bochumer wirklich gut gemacht haben, auch zu dem Zeitpunkt verdient in Führung gegangen sind. Ob das dann was mit Aufwachen zu tun hat, weiß ich nicht, weil die Bochumer natürlich jetzt auch speziell nach der Winterpause in anderen Fußball spielen, der es der ein oder anderen Mannschaft natürlich auch nicht so einfach macht wie in der Vorrunde. Ich glaube, Sören würde das mit Sicherheit auch unterstreichen.
Ja. Und wie das Tor dann gefallen ist, natürlich mega ärgerlich auch, ne? So ein Ping-Pong-Tor.
Ja, also ich glaube, was man wirklich grundsätzlich jetzt auch sagen muss zum VfL, ich glaube, wir haben es in der letzten Woche, habt ihr es auch schon gesagt, man sieht, glaube ich, jetzt auch die Wintertransfers, die schlagen ein. Tom Kraus ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Zentrale. Masuras, im Prinzip hast du jetzt gegen Wolfsburg die Mannschaft, vielleicht die beste Aufstellung gesehen, die der VfL aktuell ins Rennen schicken kann. So wäre Boadu jetzt noch fit gewesen, glaube ich, vorne mit Masuras, ist das auch eine deutliche Leistungssteigerung. Und wenn man sich dann eben vergleicht mit Heidenheim und Kiel, die eben auch da unten stehen, dann ist der VfL im Moment, ja, hat vielleicht das Momentum auf seiner Seite. Und was man auch sagen muss, ist, ja, die Entscheidung, Timo Horn gegen Wolfsburg im Tor zu lassen, war auch richtig. Er strahlt unglaublich viel Sicherheit aus. Er hat diese eine, in der ersten Halbzeit diese 100-prozentige, wo ich weiß gar nicht, wer auf ihn zugelaufen ist, ob es Wind war. Auf jeden Fall diese 100-prozentige von Wolfsburg vereitelt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, dass der VfL defensiv auch sehr, sehr sicher steht.
Ja, das stimmt wohl. Eine Mannschaft, die eigentlich auch immer defensiv sehr gut steht und immer noch eine der besten Abwehren der Liga hat, ist der FC St. Pauli, der jetzt am Mainzer Bruchweg am Samstag eigentlich sich nichts groß vorzuwerfen hatte, ein klasse Auswärtsspiel gemacht hat, gerade in der ersten Halbzeit, die deutlich bessere Mannschaft war, auch mit einem deutlichen Chancenplus in die Halbzeit gegangen ist. Aber am Ende gewinnt die Mannschaft der Stunde, der FSV Mainz 05 mit 2-0, glücklich. Aber die Spiele gewinnst du dann halt, wenn du oben mit drin stehst, ne?
Ja, sehr effektiv. Das muss man wirklich sagen. St. Pauli hat jetzt keinen schlechten Auftritt hingelegt. Du hast die erste Halbzeit angesprochen. Da hätte auch ein Tor sicherlich fallen können, dann wäre es ein anderes Spiel gewesen. Aber es ist einfach so im Moment. Mainz hat den Lauf und dann gewinnst du eben solche Spiele auch einfach mit dieser Effektivität, die du hast. Und bei St. Pauli ist es eben umgekehrt. Sie haben vielleicht nicht im Moment dieses Spielglück auf der Seite, aber sie haben viel, viel Gutes, glaube ich, was man auch mitnehmen kann. Sie stehen nach wie vor gut in der Tabelle da, aber das sind so Spiele, ja, wo du auch noch ein paar Punkte sammeln musst einfach. Und das war sicherlich auch eine verpasste Chance jetzt am Wochenende.
Fabi, Pauli, letzten 3 Spiele komplett ohne Treffer, insgesamt
Ja.
18 Tore. Viel zu wenig eigentlich.
Ja, was heißt viel zu wenig? Also ich meine, am Ende des Tages stehen sie besser da, als vielleicht viele vor der Saison vermutet hätten.
Noch.
Ja, noch, aber es sind immerhin 6 Punkte und muss man irgendwo auch die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube jetzt nicht, auch was ich am Wochenende gesehen habe, dass jetzt Heidenheim, Bochum oder Kiel auf einmal einen Lauf hat und 3 Spiele hintereinander gewinnt. Und dazu ist St. Pauli auch über 23 Spieltage hinweg zu gefestigt in der Art und Weise, wie sie auftreten. Was ich aber sagen kann, was bei Pauli wirklich auffällig ist, es fehlt tatsächlich in der Spitze an absoluter Qualität, die dir eben auch mal das ein oder andere Ding reinmacht. Sprich in der Form wirklich einen Vollstrecker, einen Stürmer, einen Knipser. Den hat Pauli meines Erachtens nicht. Den hättest du jetzt am Samstag auch wieder gut gebrauchen können. Die Chancen waren da. Ich glaube, bis zu der Führung auch würde ich sogar so weit gehen und sagen, dass Pauli sogar die bessere Mannschaft war. Am Ende ist Fußball ein Ergebnissport. Ist auch eine Phrase, die dann hier einfach auch zutrifft. Und trotzdem, glaube ich, ist man absolut noch voll im Soll. Auch bei der Tordifferenz mit -9 steht man mit 21 Punkten noch super gut da. Und ich gehe davon aus, dass Pauli seine Punkte auch in den nächsten Wochen holen wird. Mhm. Aber ja, es wird immer enger. Mhm.
Top-Torjäger Gila Wugim müsste, glaube ich, dann nächste Woche, glaube ich, auch wieder einsatzfähig sein.
Na siehste. Na,
von daher, vielleicht geht es ja dann. Gut, kommen wir zu einer Mannschaft, die einen ähnlichen Lauf derzeit hat wie die
Leverkusen,
meinst du? Nein, Leverkusen meine ich nicht. Einen ähnlichen Lauf wie die Mainzer haben. Ich meine, Fabi, Augsburg. Den FC Augsburg. Denn der FC Augsburg ist jetzt schon seit 7 Spielen ungeschlagen, setzt seine Siegesserie fort, 4. Sieg, 3 Unentschieden und gewinnt 3:0 in Gladbach.
Ja, mit einem, ja, wie sagt man da, Hattrick, Torschützen Claude Maurice, würde als Augsburger jetzt Sorge haben, dass der BVB groß angreift.
Die Spitze konnte er sich nicht verkneifen?
Nee, die konnte man nicht verkneifen. War, ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, es ging natürlich halt bei den Gladbachern voller Euphorie auch in das Spiel gegangen. Du bist wieder nah dran am Europapokal. Wolltest dann, glaube ich, auch die ersten Minuten waren gar nicht so schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Also man hat schon versucht, da auch zu zeigen, wer die Heimmannschaft ist, wer wirklich an den Europacup-Plätzen kratzt. Vielleicht auch in der einen oder anderen Situation dann entweder gehemmt durch die Euphorie, vielleicht dann aber auch übermotiviert. Mhm. Dann kriegst du eine wirklich rote Karte. Ich meine, klar, braucht man nicht reden. Es war eine Notbremse. Ist okay, auch von der Regelauslegung her, aber das verändert halt dein komplettes Spiel und dann machst du es eigentlich relativ gut und gehst dann zum ungünstigsten Zeitpunkt, gerätst du dann in Rückstand und dann ging es irgendwann schnell, weil der Widerstand auch gebrochen ist und ich glaube, da ist einfach eine Gladbacher Mannschaft noch nicht so weit, wie es eigentlich der Tabellenplatz vielleicht im ersten Moment vermuten lässt, sondern da waren wir wirklich wieder die Gladbacher aus den letzten Jahren. Ist aber auch ganz normal, das ist ein Prozess, den die Mannschaft durchgehen muss und für die Augsburger natürlich sensationell. Also ich meine, auswärts 3:0 in Gladbach dürfte wahrscheinlich auch ein Rekordergebnis gewesen sein bei den Gladbachern, was man da eingefahren hat. Von daher, ja, absolut verdienter 3:0-Sieg in Überzahl, was hier mit Sicherheit sehr viel in die Karten gespielt hat.
Ja, definitiv. Hatten ja schon Glück, dass vorhin schon Kleindienst vom Platz geflogen ist. Ich meine, die Szene mit gestreckten Beinen gegen Marius Wolf hätte, glaube ich, davor auch schon ja, mit ein bisschen...
Ja, das meine ich mit übermotiviert.
Ne? Also hätte auch schon vom Platz fliegen können. Wobei ich sogar muss sagen, ganz ehrlich, nach dem 1:0, wo seine in Rückstand geraten sind, ich war trotzdem schon erschrocken mit 10 Mann, wie die Gladbacher dann aufgetreten sind. Ich meine, einmal weniger, es soll Teams geben, die dann auch über sich hinauswachsen. Aber die Gladbacher haben es ja überhaupt nicht mehr geschafft, in Zweikämpfe zu kommen. Räume ohne Ende gelassen. Wurde den Augsburgern dann ja auch schon ein bisschen leicht gemacht.
Ja, ich glaube, Fabi hat es richtig gesagt. Das fehlt, glaube ich, den Gladbachern einfach auch noch, um wirklich konstant zu sagen, okay, die gehören in die Top 8 rein mit der Leistung. Klar, du kannst natürlich sagen, dass Stöger ja dann runter musste nach der roten Karte, dass sie da so ein bisschen Kreativität abhanden gegangen ist. Aber das stimmt schon, nach dem 1:0 war der Willen dann auch gebrochen. Und da hatten die Gladbacher ja gar nichts mehr gegenzusetzen. Und die Augsburger, muss man aber auch sagen, glaube ich, dass sie es wirklich auch clever gemacht haben. Brauchten eine Zeit, glaube ich, auch nach der roten Karte, bis sie ja diese andere Spielstruktur dann auch sich dran gewöhnt haben. Aber dann mit fortlaufender Zeit, auch nach dem 1:0, haben sie es sehr, sehr abgezockt, glaube ich, auch runtergespielt.
Mhm. Gut, abgezockt ist ein gutes Stichwort, Sören. Kannst du direkt am besten weitermachen und in Kiel weitermachen. Die hatten Bayern 0 für Leverkusen zu Gast. Und die Leverkusener haben es dann noch, sage ich jetzt mal, human angehen lassen.
Ja, ich glaube von Anfang bis Ende ein absolut verdienter Sieg der Leverkusener. Ich glaube nach 9 Minuten ja schon 1:0 in Führung gegangen. Auch in der ersten Halbzeit ja schon ein Expected Goal-Wert von 2,5. Also das spricht ja schon dafür, dass sie auch die Torchancen hatten gegen Ja, doch, aber auch gut kämpfende Kieler, die auch ein paar gute Abschlüsse hatten, durch Knutzen zum Beispiel. Aber ich glaube, das war ein Qualitätsunterschied. Sicherlich hat Leverkusen das auch in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen höher gestalten können, aber die Siege nimmst du mit, zu null. Du bleibst so ein bisschen dran noch an Bayern München. Aber über den Auftritt wirst du jetzt in 2, 3 Wochen nicht mehr sprechen.
Fabi, bei dem Spiel vielleicht nur ganz kurz. Einzige Makel, Haar in der Suppe, ist mal wieder die Chancenverwertung. Da können die Bayern ja auch ein Lied von singen, aber gerade im Hinblick dann aufs Champions League-Spiel kann dann auch ein Tor dann übers Weiterkommen entscheiden, ne?
Weiß ich jetzt ehrlicherweise gar nicht. Ich glaube, du stehst ja nach wie vor relativ gut da. Jetzt, es war ein Spiel, wo du alles im Griff hattest. Es war auch wenig Gefahr, die von den Kielern ausging. Da kannst du auch schon mal die ein oder andere Chance vergeben. Tatsächlich weiß ich nicht, ob wir über das Champions League-Spiel vielleicht nachdem wir alle Spiele durch haben, kurz sprechen. Du hast jetzt aber natürlich auch ja, ein schönes Spielchen jetzt auch am kommenden Wochenende vor dir, wo sich dann auch nochmal zeigen wird, in welche Richtung es weitergeht. Also ich bin bei Sören, also absoluter Pflichtsieg, super verdient, so wie man es von den Leverkusenern gewohnt ist. Da gibt es nichts dran zu mäkeln, aber mehr, glaube ich, braucht man über das Spiel auch nicht verlieren.
Ja, du
Wenn
sprichst
du
das
mich fragst.
Spiel nächsten Samstag Topspiel gegen Frankfurt an, ne?
Ja.
In Frankfurt dann. So, Befreiungsschlag und das halbe Dutzend. Borussia Dortmund schießt sich den Frust von der Seele. Ist das der erhoffte Befreiungsschlag?
Ja und nein, Sören, ich bin jetzt mal als erstes dran, weil ich ja immer viel über die Dortmunder außen vor bin, wenn ihr drüber redet. Ich glaube ehrlicherweise, es war ein Samstagnachmittag, wo man zum einen gesehen hat, was theoretisch in der Dortmunder Mannschaft stecken würde. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, und das war mein Eindruck, ohne die Leistung am Ende des Tages schmälern zu wollen, hat man mal gesehen, wie schlecht eigentlich Union Berlin ist. Und wie weit dieser Prozess Steffen Baumgart, Implementierung, Spielstil, Taktik wirklich ist. Weil das war für mich ein Stück weit ein Offenbarungseid, was von den Unionern kam. Die Art und Weise, wie man sich dann auch wirklich zum Ende des Spiels, ab der 75., ab den 3-0 auch ja, förmlich schwindlig spielen hat lassen, ist für mich eigentlich ein Zeichen, dass da schon mehr im Argen liegt. Tatsächlich, es ist dann eine Körpersprache, es ist dann, wie man das Spiel dann auch annimmt. Man kann verlieren, man kann auch bei Dortmund mal 2, 3, 4-0 verlieren. Aber die Art und Weise ist schon erschreckend. Wenn jetzt die Tabelle nicht schon so weit fortgeschritten wäre, dass ich sagen würde, aus irgendwelchen Gründen haben sie es hinbekommen, 24 Punkte zu sammeln, würde ich sogar so weit gehen, dass ich im Moment die Unioner tatsächlich eher ganz hinten in der Tabelle vom Leistungsvermögen einsortieren würde.
Steffen Baumgart hat ja auch hinterher dann gesagt, dass er für die letzte Viertelstunde überhaupt keine Antworten hat, dass er es auch erstmal sacken lassen muss, sich nochmal in Ruhe anschauen muss. Also da haben ihm jegliche Worte gefehlt, war Auflösungserscheinungen. Ne? Profiteur davon ab der 75. Minute, Guirassy mit dem Hattrick, insgesamt 4 Tore, war alles dabei, Kopf, Fuß, also ja, wurde ihm
Gut, dass
auch.
er schon bei Dortmund spielt, ne?
Ja. Es wurde ihm sehr, 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 sehr einfach gemacht. Und schönste Bild, glaube ich, an dem Tag. Also habt ihr schon mal in den ganzen Jahrzehnten Aki Watzke so lachend und klatschend auf der Tribüne gesehen? Ich habe gedacht, wer ist das denn da auf der Tribüne?
Das
Kannte
ist
man
halt
ja so gar
natürlich
nicht.
pure Erleichterung auch irgendwo
Ja.
ein Stück weit tatsächlich, wenn man so sieht, wie die letzten Wochen verliefen. Jetzt war es natürlich ein Heimspiel, Dortmund jetzt nächste Woche auch ein Spiel, was echt nicht einfach ist. Also
Auf
ich
Pauli, ne?
war auf Pauli, ich habe das Spiel sogar der Bayern live dort gesehen. Und das ist halt da, wo die Mannschaft dann am Ende des Tages auch wieder Charakter zeigen kann. Ob es dann wirklich so weit kommt, du spielst dann in der Woche danach Champions League. Ich bin gespannt tatsächlich auf den Auftritt. Ich freue mich auch nächste Woche Samstag auf die Bundesliga, sofern mein Verein nicht gerade verliert am Freitag, weil dann versaut es mir immer die Lust, ein Stück weit den Samstag so zu verfolgen, wie ich es sonst machen würde. Aber es sind ein paar interessante Spiele am Samstag dabei und auch ein super zuschauendes Topspiel am Samstagabend.
Das stimmt. Ja, und zu Niko Kovac vielleicht noch Startelf jetzt vermeintlich erstmal gefunden für die nächsten Spiele.
Ja, gut, wenn du 6-0 gewinnst mit und in der Startelf dann quasi mit Bayer und Guirassy die beiden Torschützen stehen, ich glaube dann auf jeden Fall. Aber wie gesagt, klar, das war jetzt so ein kleiner Befreiungsschlag. Jetzt nächste Woche bin ich mal gespannt, wenn du auftrittst am Millern-Tor. Das wird ein ganz anderes Spiel. Da zeigt sich, glaube ich, ob dieser Turnaround jetzt gelungen ist.
Ja. Und du blickst natürlich dann jetzt schon voraus auf den Freitag, was Union Berlin dann ja auch noch betrifft.
Ja, das stimmt.
Das wird ja dann hoffentlich entschieden, dass der VfL Bochum dann noch die weiteren 2 Punkte mit aufs Konto
Ah
gepackt
ja, das wäre
bekommt.
jetzt auch noch.
Ja. So, und dann noch mal weiter mit dem Sonntagnachmittagsspiel. Und da fing es.
Leipzig.
Bitte?
Leipzig.
Leipzig, genau. Alarmstufe Rot titelte der Kicker heute Morgen in der neuesten Ausgabe. Und das, glaube ich, mehr als zu Recht. Denn am Wochenende, am Sonntag, reichte es nur nach 0 zu 2 Rückstand noch zu einem 2 zu 2 gegen einen ziemlich angenockten Gegner aus Heidenheim, die jetzt quasi den allerersten Punkt überhaupt erstmal in der Rückrunde geholt haben.
Also ich, Sören, du darfst es gern zusammenfassen. Ich möchte nur eine Sache von meiner Seite aus ansprechen, was mich wirklich geärgert hat bei dem Spiel, der Elfmeter, den die Heidenheimer zugesprochen bekommen haben. Da saß ich tatsächlich vor dem Fernseher und habe wirklich den Glauben an VAR und Fußball für einen kurzen Moment verloren, weil mir keiner erzählen muss, wie man hier auf Strafstoß entscheiden kann. Also kann ich sozusagen Orban voll und ganz
Ja, richtig.
unterstützen. Mehr möchte ich dazu eigentlich auch nicht sagen, sondern bitteschön.
Ja, da schließe ich mich an. Das war ja dann das Tor quasi zum 2 zu 0. Ja, ich glaube, wenn du relativ früh nach 13 Minuten 2 zu 0 zurückliegst im Heimspiel, dann kann das nicht der Anspruch sein, den Leipzig hat. Und was man natürlich sagen muss, glaube ich, gerade der Anschluss kurz vor der Halbzeit, glaube ich, war auch so. Vielleicht dann eben auch spielentscheidend, weil wenn du mit einem 2-0-Rückstand in die Kabine gehst, reagieren die Fans sicherlich auch anders, als wenn du mit einem 2-1-Rückstand in die Kabine gehst. Und zweite Halbzeit muss man schon sagen, das gehört, glaube ich, auch so weit dazu, dass Leipzig schon die bessere Mannschaft war und
Ja.
dass so ein Unentschieden auf jeden Fall verdient ist. Aber es ist zu wenig. Es ist zu wenig für die Ansprüche in Leipzig. Sie haben jetzt ein paar Punkte. Ja gut, ist ein Punkt, aber trotzdem ein paar Punkte jetzt auch gerade in den letzten Wochen verloren. Und diese Mannschaft muss Champions League Fußball spielen. Darauf ist alles ausgerichtet. Und gerade auch die Art und Weise, wie sie teilweise Spiele bestreiten. Sie haben noch, finde ich, in den letzten Wochen, auch in der Hinrunde, selten ein Spiel gehabt, wo sie über 90 Minuten klar dominant waren und ihr Talent ausgespielt haben. Und das war jetzt gegen Heidenheim auch so. Punkt, okay, wenn du 2-0 zurückliegst, aber es ist viel zu wenig für die Ansprüche. Und irgendwann, das ist zwangsläufig so, wird auch sicherlich Marco Rose angezählt werden.
Ja, du hast jetzt 3 Wochen gehabt ohne Doppelbelastung, ohne Champions League, hast einen Sieg aus 7 Spielen
Ja.
geholt. Sagt, glaube ich, alles. Ne? Marco Rose fehlen auch so ein bisschen die Worte. Er sagte auch, wir bekommen einfach diesen Power-Fußball, den man ja von RB eigentlich gewohnt ist, überhaupt gar nicht mehr auf dem Platz. Woran das liegt, kann er auch nicht ausmachen. Ja, klar, das Leistungstief bei dem einen oder anderen hält weiter an.
You name it, you name it. Eine Sache vielleicht von mir noch out, zum, hätte ich schon fast VfB Leipzig, hätte ich jetzt gerade fast gesagt.
Oh, da
Komme ich
kriegst du
gerade
aber
da drauf.
Ärger mit den Stuttgartern,
Gottes
hör mal.
Willen. Ich glaube, tatsächlich ist es schon auch so, dass da mehr Angst im Umlauf ist, als wir vielleicht jetzt vermuten. Weil ich glaube schon, dass dieses ganze Projekt auch irgendwo ein Stück weit abhängig von Einnahmen ist, die du hauptsächlich generierst durch die Champions League. Wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich die Leipziger eigentlich jetzt seit der Rückrunde, glaube ich, an, was waren es, ich glaube, 6, 7 Spieltage, die wir jetzt hatten seit der Winterpause, wirklich jedes Wochenende in einem Big Point verspielen. Du musst in die Champions League kommen, du kommst nicht von der Stelle, bist jetzt bei 38 Punkten auf Platz 6. Normalerweise müsstest du irgendwo, sag ich mal, so 3, 4, 5 Punkte vielleicht hinter Leverkusen, würde ich sagen, wäre jetzt absolut im Rahmen dessen, was in Ordnung ist. Aber dieses ganze Projekt hängt schon auch davon ab, welche Spieler kannst du im Sommer überzeugen, A zu bleiben, B für dieses Projekt zu begeistern. Wenn du nicht Champions League spielst, dann wird es deutlich schwieriger, würde ich mal behaupten. Und dann steht auch der ein oder andere bei dir auf der Matte, der mit Sicherheit andere Vorstellungen für seine Karriere hat.
Das stimmt wohl, das stimmt wohl.
Punkt,
Ja.
Punkt, Komma, Strich. Fertig ist
Fertig
das
ist
Mundgesicht.
Mundgesicht.
Wo sind wir jetzt? Hoffenheim oder?
Wir können mit den Bayern weitermachen, Fabi.
Okay, ja. Das darf ich tatsächlich, glaube ich, einmal abfertigen. Seit langer Zeit mal wieder ein Spiel, was ein bisschen mehr Spaß gemacht hat, zu gucken, der Bayern. Bin sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite habe ich es mal in unsere Gruppe, glaube ich, reingeschrieben. Es waren viele Ergebnisse dabei, seit Bratislava in der Champions League, die sich angefühlt haben, trotz drei Punkte oder Sieg, wie eine Niederlage, weil die Art und Weise einfach ja, sehr fragwürdig war. Mir kam es teilweise auch so vor, speziell bei dem Spiel gegen Leverkusen, dass man irgendwo ja, keine Power mehr im Tank hatte. Ein bisschen auch ja, so ein, in einer gewissen Hinsicht auch leblos, ohne Tempo, ohne Esprit. Die Stärken, die man eigentlich in der Mannschaft hat, wurden nie vollständig ausgespielt oder kamen nie zur Geltung. Und jetzt war das erste Mal wieder ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, okay, es hat Spaß gemacht für die Jungs, die auf dem Platz stehen, auch ein bisschen Fußball zu zeigen. Man hat wieder die Effizienz auch in der einen oder anderen Situation erkannt, die einfach die Offensive auch ausmacht. Es war auch für mich ein großer Punkt, war tatsächlich die Qualität, die man von der Bank ins Spiel bringen konnte, die dann auch ja, zum Großteil, würde ich auch sagen, mit das Spiel entschieden haben. Gleichzeitig auch die defensive Stabilität, die man über 90 Minuten wirklich geleistet hat, jetzt am Wochenende. Für mich einer der Faktoren, Eric Dier, hat für mich ein überragendes Spiel da hinten drin gemacht. Vielleicht nicht so auffällig für den einen oder anderen, wenn man aber in der einen oder anderen Situation auch gesehen hat, wie er am Sortieren war, welche Rolle er eingenommen hat an dem Sonntag, glaube ich schon, dass es auch eine Lösung sein kann für ja, das ein oder andere Spiel, was speziell in der Champions League vor uns liegt als FC Bayern. Und jetzt könnte es natürlich auch so sein, dass man, wie man es im Fachjargon oder bei den Bayern auch gern sagt, den Februar musst du überstehen mit Ergebnissen. Das haben sie, glaube ich, eindrucksvoll bewiesen. Die haben nämlich gestimmt. Und wenn du jetzt langsam wieder in Form kommst, dann glaube ich schon, dass der eine oder andere vielleicht dann doch schon mehr Respekt hat als das, was man unter der Woche nach der Auslosung in der Champions League auch bekommen hat.
Ja, das stimmt wohl.
Ja, jetzt könnte er nichts mehr hinzufügen, ne?
Ich finde, Ito können wir noch hervorheben. Der hat ja schon unter der Woche Spielpraxis gesammelt, jetzt am Wochenende von Anfang an gespielt. Auch noch eine sehr gute Option jetzt, glaube ich, für den Rest der Saison. Hat mir sehr gut gefallen auf links. Leroy Sané auch einen richtig guten Sahnetag erwischt. Da geht es ja auch noch um die Vertragsverlängerung. Wird ja auch ziemlich spannend werden in den nächsten Wochen, ob es da noch was Neues gibt. Ähnlich wie bei Joshua Kimmich, der verletzt raus musste kurz vor der Halbzeit, aber es soll wohl nicht ganz so schlimm sein. Und ansonsten hast du für die Bayern eigentlich alles vorweggenommen. Wobei noch ganz kurz im Hinblick aufs Champions League sagte Simon Rolf ist ja auch, die Medien schieben jetzt natürlich den Leverkusen die Favoritenrolle zu, aber er schob sie natürlich dann den Bayern wieder zu. Ne?
Weiß ich gar nicht. Also um ehrlich zu sein, hat mich das schon sehr verwundert, wie die Berichterstattung war. Also man hätte fast meinen können, wir spielen gegen einen unschlagbaren Gegner. Wir wurden, glaube ich, auch in den Medien so klein gemacht, dass ich mich so weit gar nicht zurückerinnern kann.
Der Underdog.
Was für mich tatsächlich sehr überraschend ist. Alles abhängig von dem einen Spiel in Leverkusen. Ich glaube auch, dass die Leverkusener an sich, vor allem Caro, aber auch Simon Rolfes, wenn man das ganze Interview hört, schon auch eine gewisse, ja, wie sagt man da, ja, Überzeugung haben, dass es ja durchaus das leichtere Los ist als ja, Real Madrid, glaube ich, war die andere Alternative. Ich bin gespannt tatsächlich. Ich werde auch gerne nächste Woche meine Einschätzung dazu geben. Aber ich glaube, wenn man eins nicht tun sollte, dann glaube ich den FC Bayern vorab
abschreiben. Ah, guck mal, mit den Worten könnten wir jetzt eigentlich hier schon Schluss machen. Aber nein, wir machen noch weiter, Sören. Und wir machen in der Mannschaft weiter, die ja, die letzten Wochen einen ähnlichen Abwärtstrend erfährt wie, jetzt müssen wir sie wieder vergleichen, wie RB Leipzig, denn der VfB Stuttgart spielt nur 1:1 bei der TSG Hoffenheim.
Ja, viel zu wenig. Ich glaube, in der ersten Halbzeit war der VfB klar die bessere Mannschaft, früh in Führung gegangen durch Woltemade. Auch danach ja, muss man dem VfB im Prinzip nach dem Spiel nur vorwerfen, dass sie in der ersten Halbzeit das 2:0 nicht gemacht haben. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Stuttgarter schon die bessere Mannschaft. So, und dann eben Viertelstunde vor Schluss, die Hoffenheimer das 1:1 gemacht. Ja, das ist, ich glaube, wenn man das Fazit zieht, muss Hoffenheim mit dem Punkt leben oder nimmt den sehr, sehr gerne mit. Weil vor allen Dingen glaube ich auch Philipp, der Schlussmann von Hoffenheim, einen super Tag erwischt hat, einige Chancen vom VfB ja, vereitelt hat. Aber die Stuttgarter, glaube ich, haben zwei verlorene Punkte. Du hast es angesprochen, das ist ein klarer Abwärtstrend, weil solche Spiele musst du gewinnen. Ja, um auch in die Champions League zu kommen. Klar kann man sagen, es sind nur 3 Punkte, aber da wären sie jetzt gegen Hoffenheim zum Beispiel gewesen. Zu wenig auf jeden Fall für den VfB.
Ja, ich würde vielleicht gerne einfach mal, weil wir das jetzt ein paar Mal auch diese Folge gesagt haben, ich selber ja auch, wenn wir auf die Tabelle gucken und sagen, es sind immer nur 3 Punkte. Man sieht aber auch, wie sich Woche für Woche wirklich Mannschaften Leipzig, Stuttgart und selbst auch, wenn man jetzt die Dortmunder als Beispiel nimmt, die eine Katastrophensaison spielen, trotzdem aber natürlich auch die Möglichkeit haben, mit einem Lauf über 2, 3 Siege in Folge, bist du auf einmal wieder Vierter, Fünfter in der Ecke. Da sieht man einfach mal, wie schwer es für die Mannschaften tatsächlich ist, die 3 Punkte einfach auch mal einzufahren. Wenn das für euch auch Sinn ergibt, was ich gerade versucht habe, zu sagen.
Gebe ich dir vollkommen recht, aber sowohl jetzt für die Leipziger oder sage ich jetzt mal, die letzten Wochen ja immer Glück gehabt haben, dass alle um sie herum eigentlich auch halt nicht komplett dreifach
Ja, das
gepunktet
meine ich
haben,
ja.
ne? Also ist ja ähnlich schon fast wie in der zweiten Liga, ne? Jedes Wochenende lässt wieder jemand Punkte liegen und du kannst davon ausgehen, dass wie die letzten Jahre auch irgendeine Mannschaft da oben am Ende international spielen wird, die am Anfang der Saison keiner auf der Rechnung gehabt hat und schon mal einen Platz wieder wegnimmt.
Ja, eine brutale Überleitung von dir, Tobi. Ich weiß nicht, ob es geplant war, aber wenn nicht, dann sensationell.
Okay, dann nimmt gerne den Steilpass auf
Okay,
und
dann
verwandelt
würde
ihn.
ich, meine Überraschung der zweiten Liga war tatsächlich Greuther Fürth gegen Braunschweig. Ein ziemlich verdienter, souveräner 3:0-Sieg gegen eine Braunschweiger Mannschaft, die ich eigentlich tatsächlich so ein bisschen im Aufwind auch sehe, die sich wirklich gut verstärkt haben in der Winterpause, die aber trotzdem, glaube ich, jetzt so langsam wieder am, wie sagt man, in der Realität angekommen sind. War für mich die größte Überraschung eigentlich am Wochenende.
Okay. Und bei dir, Sören, kleiner Blick auf
Ja,
die zweite Liga. Komm,
Überraschung
schieß los.
habe ich jetzt in dem Sinne gar nicht so auf dem Zettel. Ich würde schon sagen, dass es an diesem Wochenende einen klaren Gewinner gab und das war der HSV
Das
nach
stimmt.
dem 3-0-Sieg und dann eben ja die Punkteteilung im Derby zwischen Köln und Düsseldorf. Also ich glaube, da hat der HSV auf jeden Fall von profitiert. Einstand für Stefan Leitl, glaube ich, auch einigermaßen geglückt mit dem 0-0 gegen Nürnberg. Ja, und was kann man noch sagen? Ja, Schalke 2-0 gegen kriselnde Darmstädter. Natürlich auch viel zu wenig, aber sicherlich für mich an diesem Wochenende der HSV sicherlich der Gewinner.
Hannover und Paderborn trennen sich am Ende nur 1:1. Auch viel zu wenig für beide. Hannover hätte da auch einen schönen Sprung wieder in die Spitzengruppe ranmachen können. Dann für mich etwas überraschend schon die Deutlichkeit 3:1 für die Magdeburg in Karlsruhe. Ja, erster Sieg in der Rückrunde überhaupt für den KSC. Aber ansonsten, was hätten wir noch?
Definitiv.
Im Abstiegskampf Münster, ganz wichtige Punkte, 2:0 zu Hause gegen Regensburg geholt. Und
Ja,
jetzt
ist ja
direkt.
ganz interessant, tatsächlich auch in der zweiten Liga, wenn du jetzt Münster und Ulm nimmst. Das sind ja beides Vereine, die jetzt nicht Woche für Woche untergehen, sondern eben wirklich daran leiden, dass sie sehr viel Unentschieden spielen, beide Mannschaften. Die sie jetzt einfach dann mal in dem Fall die Münsteraner auch geschafft haben, zu Hause mal 3 Punkte einzusammeln. Ich glaube, da kann schon noch auch, vor allem in der zweiten Liga hinten drin, das ein oder andere passieren. Wobei ich sagen muss, ich würde wahrscheinlich nur maximal bis zur Hertha gehen. Die 4 Mannschaften, die jetzt hinten drin stehen, werden es auch unter sich ausmachen, wo ich eher glaube, dass die Regensburger dann auch schon draußen sind.
Weil Schalke nimmt es nicht mehr mit rein.
Nee, das sind 27 Punkte. Ich glaube, das ist dann schon zu weit weg.
Jetzt haben wir noch 11 Spieltage haben wir noch, ne? Elf, zehn,
Richtig, gut
ne? Gut
gerechnet.
gerechnet, doch aufgepasst.
Bisschen.
Also, mir geht es ja schon schwer über die Lippen, aber ich traue es dem HSV dieses Jahr echt zu. Also,
Na, hoffentlich.
drücken wir mal ganz, ganz fest die Daumen. So, dann haben wir noch einen Ausblick. Nächste Woche haben wir ja den DFB-Pokal mit zwei Knallerpartien.
Den gibt es auch noch.
Ja. Den gibt es auch noch am Dienstag, Sören. Die Bielefelder schmeißen den nächsten Bundesligisten raus?
Kann ich mir nicht vorstellen, nein.
Okay, also Bremen kommt weiter. Und Fabi, Leipzig zu Gast, Wolfsburg?
Kommt auch weiter.
Leipzig kommt weiter?
Ja.
Okay, gut, gut. Dann sind wir ja schon durch für heute. Und dann haben wir den Gewinner des Spieltages.
Dann fange ich gerne an für mich. Eben, wie schon angesprochen, vierter Elfmeter in Folge gehalten. Wieder zu null, Noah Atubolu.
Ist jetzt auch
Claude Maurice.
Claude Maurice, okay. Bei mir ist es Bayern 0 für Leverkusen. 28 Auswärtsspiele in Folge, ungeschlagen. Rekord von Udo Lattek, egalisiert und neu aufgestellt. Daher Bayern 0 für Leverkusen. Und nächste Woche, Jungs, da müssen wir uns nochmal kurz schließen, wann wir dann aufnehmen. Ihr wisst ja, das Rheinland, große Ereignisse und so weiter. Also entweder machen wir es montags morgens direkt mit der Aufnahme oder ja, müssen wir mal schauen, wie wir uns am besten connecten.
Das sollten wir hinbekommen.
Ja, gut, in diesem Sinne eine schöne Restwoche wünsche ich euch
noch. Euch auch. Danke, hat Spaß gemacht. Bis bald.
Bis dahin mal.
Tschüss.